Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm ein seltsamer politischer Kurs beim Tierwohl. Im Bundestag wird über Verbesserungen bei der Nutztierhaltung gesprochen und getan wird im Bundesrat das Gegenteil. Zumindest verbessert sich bei der Haltung von Mutterschweinen fast nichts. Nette Worte und keine Taten beim Tierwohl, gleich mehr dazu. Zum Start der Sendung aber: Deutschland verabschiedet sich von der Kohle. Das fossile Zeitalter gehe zu Ende, sagt der Bundeswirtschaftsminister. Aber zu langsam und ziemlich teuer, sagen Opposition und Klimaschützer. Die vier deutschen Kohleländer sehen nun das wieder anders. Ein Beschluss also am Ende eines langen Ringens. Nadine Lindner dazu.
Die zwei wichtigsten Zahlen des Tages lauten 2038 und 40. Denn bis zum Jahr 2038 soll die Kohleverstromung in Deutschland spätestens eingestellt werden. Dafür bekommen die betroffenen Regionen 40 Milliarden Euro. Die Kraftwerksbetreiber erhalten 4,3 Milliarden Euro Entschädigungen. Beschäftigte können auf ein Anpassungsgeld hoffen. CDU-Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier mit seinem Fazit am Nachmittag in Berlin.
Wir ergreifen einen entscheidenden Schritt zum Gelingen von Klimaschutz. Und wir schaffen es, eine neue wirtschaftliche Dynamik für die davon betroffenen Regionen zu ermöglichen.
SPD-Umweltministerin Svenja Schulze gab sich unverbrüchlich optimistisch. Sie betonte, dass jetzt schnell etwas geschehe.
Der erste Block wird dieses Jahr noch abgeschaltet werden. Die 8 dreckigsten Kraftwerke gehen in den nächsten 2 Jahren vom Netz. Das ist wirklich etwas Besonderes. Das ist vor allen Dingen ein guter Tag für den Klimaschutz heute.
Es ist ein ganzes Gesetzespaket, das heute zur Abstimmung stand. Im Kohleausstiegsgesetz wird das schrittweise Ende der Kohleverstromung bis 2038 festgelegt. Das Strukturstärkungsgesetz regelt Hilfen für die Kohleregionen beim Strukturwandel. Kurzzeitige Verwirrung gab es am Mittag beim Kohleausstiegsgesetz, das nach unsicherer Mehrheit im Bundestag noch einmal per Hammelsprung bestätigt werden musste. Die Debatte am Vormittag im Bundestag verlief kontrovers, teils hitzig mit vielen Zwischenfragen. Kritik kam von allen Oppositionsparteien, wenn auch aus unterschiedlichen Motiven. Für Grüne und Linke kommt der Kohleausstieg 2038 zu spät, um die Klimaziele noch einhalten zu können, und er ist zu teuer. Gerade im Osten würden unnötige Entschädigungen an die Betreiber gezahlt. Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock.
Es wäre der Tag gewesen, die Klimakrise mit der Wärme und Entschlossenheit zu bekämpfen, wie die Corona-Krise. Und das machen sie nicht.
Der Linke, Lorenz Göster Beutin.
Heute ist eben für den Klimaschutz ein schwarzer Tag für die Bundesrepublik.
Für die FDP Johannes Vogel.
Es geht heute leider um einen sehr, sehr teuren Etikettenschwindel.
Die AfD lehnt den Kohleausstieg komplett ab. Steffen Cotré.
Heute ist ein schwarzer Tag für Deutschland, an dem mit dem Kohleausstieg die Zerstörung unserer Energieversorgung weiter voranschreitet.
Der geplante Mechanismus regelt genau, wann und wo Braunkohlekraftwerke abgeschaltet werden sollen. Den ersten Schritt macht Nordrhein-Westfalen, wo schon bis Ende 2022 8 Blöcke vom Netz gehen. Das sind vor allem ältere Kraftwerke. Ostdeutschland ist erstmals 2025 betroffen, denn hier stehen neuere und effizientere Meiler. NRW-CDU-Ministerpräsident Armin Laschet zu den Dimensionen.
Das sind 40 Gigawatt Kraftwerksleistung, die wir nun in den kommenden 18 Jahren Schritt für Schritt abschalten.
Unter Umständen kann der Kohleausstieg auch auf das Jahr 2035 vorgezogen werden. Außerdem wurde das Ausbauziel für erneuerbare Energien auf 65% im Jahr 2030 angehoben. Bei den Steinkohlekraftwerken steht noch kein Ausstiegspfad fest. Brandenburgs SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke erklärte, dass es schon jetzt konkrete Planungen für neue Industriearbeitsplätze gibt.
Ein wichtiges Projekt ist beispielsweise der Ausbau des Bahnstandortes Cottbus. Das Instandhaltungswerk soll deutlich vergrößert werden. Es geht hier in den kommenden Jahren um den Aufbau von 1200 zusätzlichen Arbeitsplätzen.
Sachsen-Anhalt setzt auf die Chemieindustrie, Sachsen auf Forschungsinstitute und eine neue Bundesbehörde in Weißwasser. NRW plant eine Batteriezellfertigung. Der Bundesverband der deutschen Industrie, kurz BDI, begrüßte das Gesetz als wichtigen Meilenstein in der deutschen Energiepolitik. Zustimmung gab es auch von der Gewerkschaft IG Bergbau, wo viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Bergbau organisiert sind. Unzufriedenheit gibt es vor allem bei den Umweltverbänden. Von einem historischen Fehler sprach Greenpeace. Enttäuschung auch bei den Demonstranten von Fridays for Future.
Dieses Gesetz zeigt, dass uns entweder nicht zugehört wurde oder dass alles nur leere Worthülsen waren.
Ob Kritiker oder Befürworter, in einem sind sich alle einig: die eigentliche Arbeit geht jetzt erst los.
Nadine Lindner war das. Ein Kastenstand ist eine schmale Gitterbox, 65 bis 70 Zentimeter breit, 2 Meter lang. Ein Mutterschwein kann darin stehen, kann ihre Ferkel gebären, ohne dass das Risiko besteht, dass die Ferkel in all dieser Enge erdrückt werden. Liegen allerdings können die Mutterschweine nur mit Mühe und genau an dem Punkt wird es nun für die sogenannte Schweineproduktion heikel. Denn würde man es den Schweinen ermöglichen, sich so zu legen, dass sie dem Nachbarschwein nicht in die Quere kommen, dann müsste mehr Platz geschaffen werden, müsste vielleicht sogar baulich etwas verändert werden und das könnte kosten. Und genau hier endet die Geschichte über mögliche Verbesserungen bei der Schweinehaltung, denn dazu kommt es nicht bei den Neuregelungen, die der Bundesrat heute beschlossen hat. Dass sich zeitgleich heute SPD und CDU im Bundestag mit Absichtserklärungen zu einem besseren Leben für Nutztiere beschäftigten, dies wurde nicht als Widerspruch verstanden. Johannes Kuhn berichtet.
Kastenstände, in denen Muttertiere vor dem Abferkeln während des Säugens untergebracht sind, bieten Schweinen viel zu wenig Platz. Das sagen nicht nur Tierschützer, sondern seit Jahren auch Gerichte. Umbauten sind teuer, warnen dagegen die konventionellen Schweinehalter. Nun gibt es einen politischen Kompromiss. Der Thüringer Landwirtschaftsminister Benjamin Immanuel Hoff von der Linken.
Das ist ja nicht nur, dass man das mit den landwirtschaftlichen Betrieben diskutiert, sondern dieses Thema wird in gleicher Weise mit den Tierschutzorganisationen diskutiert. Und von beiden Seiten gibt es erstmal keine Anerkennung, sondern massive Kritik, weil die Interessen also wirklich in massiver Form sich gegenüberstehen. Und meine Lieblingscomicfiguren Calvin und Hobbes sagen an einem sehr schönen Moment, der beste Kompromiss ist der, wenn beide Seiten sauer sind.
Der Vorschlag stammt aus Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Die Gruppenhaltung wird in der Schweinezucht zur Regel, jede Sau erhält 5 Quadratmeter Platz. Die Zeit, die Muttersau und Ferkel rund um die Geburt im Kastenstand verbringen dürfen, sinkt von 70 auf 5 Tage. Allerdings gelten lange Übergangsfristen. Für die Gruppenhaltung sind es 8 Jahre, für die Reduzierung des Kastenstands rund um die Geburt haben Bauern und Schweinezüchter sogar 15 Jahre Zeit. Zustimmung kam dennoch auch aus Bundesländern mit grüner Regierungsbeteiligung. Allerdings nicht von überall. Claudia Dalbert, grüne Landwirtschaftsministerin in Sachsen-Anhalt, erinnerte daran, dass Platzvorgaben aus der Halteverordnung bereits seit 1992 gelten. Jede Sau müsste eigentlich im Deckzentrum mit ausgestreckten Gliedmaßen liegen können. Man verstoße also bereits seit Jahrzehnten gegen geltendes Recht. Die Übergangsfrist sei deshalb viel zu lange.
Bei uns in Sachsen-Anhalt wird in Erfüllung der Vorgaben der Gerichte bereits seit 2019 die Schweinehaltung umgebaut. Bis heute haben bereits 70% unserer Betriebe einen rechtskonformen Zustand hergestellt. Und 24% der Betriebe haben bereits auf Gruppenhaltung umgestellt.
Kritik kommt auch von einigen Tierschutzverbänden, zumal der Kompromiss nun vorsieht, dass Schweine nicht durch ein bauliches Hindernis am Ausstrecken gehindert werden dürfen. Im Großteil der Ställe ist dieses Hindernis allerdings die Nebensau. Auf ein ganz anderes Problem macht Brandenburgs grüner Landwirtschaftsminister Axel Vogel aufmerksam. Denn die Schweinehalter müssen Umbaupläne bereits in den nächsten 5 Jahren vorlegen. Wer nicht umbauen will, muss dies nach 3 Jahren melden.
Eine nicht ganz unproblematische Regelung, da sie auch geeignet sein könnte, den Konzentrationsprozess in der Schweinehaltung noch weiter zu beschleunigen.
Der Bund will Stallumbauten im Rahmen des Konjunkturpakets mit 300 Millionen Euro fördern. Der Bundestag beschloss fast zeitgleich zur Bundesratsentscheidung, dass die Bundesregierung noch vor der nächsten Bundestagswahl eine Strategie zum Umbau der Tierhaltung vorlegen muss. Grundlage sind die Empfehlungen der sogenannten Borchert-Kommission.
Johannes Kuhn und der Bundestag noch einmal mit dem Beschluss zur digitalen Patientenakte. Umstritten war bis zuletzt der Umgang mit dem Datenschutz. Ab 2021 soll jetzt aber die digitale Patientenakte zum Einsatz kommen. Vera Wolfskämpf dazu.
Rezepte, Befunde, Überweisungen, künftig alles digital, gespeichert auf dem eigenen Smartphone. Die elektronische Patientenakte, EPA, kommt ab nächstem Jahr, freiwillig. Wie nützlich Digitalisierung in der Medizin sei, zeigt sich für Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in der Corona-Pandemie. Nun soll die EPA vieles erleichtern. Keine Zettelwirtschaft mehr, alle Daten an einem Ort. Das soll auch Doppelmedikation oder überflüssige Untersuchungen verhindern. CDU-Minister Spahn.
Es sind viele Anwendungen vorgesehen. Der Mutterpass, der Impfausweis, dass die Behandlungsdaten überhaupt, dass man die Röntgenbilder nicht durch die
Gegend tragen muss, ob in der Tasche oder auf CD-ROM. Das wollen wir jetzt Schritt um Schritt ändern. Und ja, ich sage Ihnen, sie wird nicht ab dem 1.1. in allen Anwendungen gleich perfekt sein. Es wird nicht alles ab dem 1.1. gleich gehen in der Patientenakte. Wir müssen mal anfangen.
Die SPD betont, das System sei gut und sicher. Und ab 2022 könnten Patienten und Patientinnen auch selbstbestimmt entscheiden, wer welche Daten einsehen darf. Im ersten Jahr heißt es alles oder nichts. Das kritisiert die Opposition im Bundestag deutlich. FDP, Linke und AfD haben unter anderem deshalb gegen das Gesetz gestimmt. Die Grünen haben sich enthalten, auch weil nicht der gesamte medizinische Bereich einbezogen ist. Es fehlten wichtige Funktionen bei Pflege und Reha. Mit den Stimmen von CDU, CSU und SPD wurde das Gesetz beschlossen. Im Herbst muss es noch durch den Bundesrat.
Vera Wolfskämpf war das. Zwei Corona-Sozialpakete gab es, ein erstes und ein zweites Konjunkturpaket schließlich, die alle wie nie zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik Gelder mobilisieren, um die Folgen der Pandemie zu lindern. Neben Hilfen des Bundes gab es auch Hilfen der Länder. So vergab Berlin ab Ende März Soforthilfen aus für kleine und mittlere Unternehmen, für Freiberufler und für Selbstständige, die durch die Corona-Krise in Existenznot gerieten. Diese Soforthilfen bestanden aus Zuschüssen, die man behalten konnte oder aus zinsfreien Darlehen. Die Nachfrage war riesengroß. Schon nach wenigen Tagen waren über 1,7 Milliarden Euro ausgereicht. Wie sie schnell herausstellte, ging es dabei nicht immer mit rechten Dingen zu. Heute hat in Berlin ein erster Prozess um mutmaßlichen Subventionsbetrug bei den Corona-Soforthilfen begonnen. Daniela Siebert hat den Prozess beobachtet.
Dass es heute überhaupt zu dem Prozess um mutmaßlichen Subventionsbetrug am Amtsgericht Tiergarten kam, das ist aufmerksamen Bankmitarbeitern zu verdanken. Und zwar nicht bei der Investitionsbank IBB, die die Soforthilfen verteilt. Gerichtssprecherin Lisa Jani heute vor dem Verhandlungssaal.
Grundlage für das Verfahren war eine sogenannte Verdachtsmeldung der empfangenden Bank. Der ist eben aufgefallen, dass auf das Empfängerkonto plötzlich eine derart hohe Summe eingegangen ist. Sie hat eine Verdachtsmeldung erstellt. Daraufhin sind die Ermittlungen ins Rollen gekommen.
Der Angeklagte Bobby K. ist Kleinunternehmer. Gemeinsam mit seiner Ehefrau betreibt der 31-Jährige eine GmbH für Gebäudereinigung mit wenigen Mitarbeitern. Für diese Firma sowie sechs weitere beantragte er gemeinsam mit zwei Mittätern Ende März und Anfang April bei der IBB Corona-Soforthilfen in einer Gesamthöhe von rund 83.000 Euro. Nicht rückzahlbare Zuschüsse des Bundes und des Landes Berlin. Der Haken, die von ihm in den Anträgen behauptete existenzielle Notlage und der Liquiditätsbedarf der Firmen war wohl gar nicht gegeben. Vor allem, weil ein Großteil dieser Firmen gar nicht existiert. Dazu sagte Kars Verteidiger Christian Gerlach vorhin.
Hat er sich was ausgedacht? Die Jaja Bau GmbH, irgendwelche anderen Firmen, das waren alles Fake-Namen. Also man konnte auf gut Deutsch, man konnte angeben, was man wollte. Es gab gar keine Kontrolle. Egal was, man hätte wahrscheinlich sogar nur ein XX machen können und es wäre trotzdem bewilligt worden.
Ganz so einfach war es wohl doch nicht, denn nicht alle von Kars Anträgen wurden von der IBB bewilligt. Doch mit einigen war er rasch erfolgreich, bekam rund 35.000 Euro ausgezahlt. Schon bald nach Start der Corona-Soforthilfen in Berlin tauchten erste Meldungen über Betrugsversuche auf. Zum Teil wurden Verdachtsfälle von der IBB selbst rausgefiltert, etwa weil in den Anträgen maßgebliche Angaben fehlten. Als Hauptfaktor gilt aber derzeit, dass die Bank im Gegensatz zu anderen Banken in anderen Bundesländern auf eine Identitätsprüfung der Antragsteller verzichtete. Die Devise war schnell und unbürokratisch helfen. Bei Bobby K. und seinem Umfeld muss das eine Art Goldgräberstimmung ausgelöst haben. Er habe an der Rallye um die Hilfen teilnehmen wollen. Alle hätten plötzlich die Taschen voller Geld gehabt, liest er heute über eine Erklärung, die sein Verteidiger vorlas, wissen. Generell zeigte sich der gebürtige Berliner darin geständig und reumütig. Sein Anwalt Christian Gerlach sieht noch viele solcher Fälle, auf die Berliner Justiz zu kommen.
Das war ja nicht nur er, er ist ja inspiriert worden von seinem gesamten persönlichen Umfeld, die ja alle mitgemacht haben. Das wird die Justiz noch jahrelang beschäftigen. Ist so im Bereich Gebäudereinigung, da haben es alle gemacht. Also es haben ja nicht nur Selbstständige gemacht, haben ja auch Nicht-Selbstständige. Das haben ja alle mitgemacht. Ja.
Obwohl der Fall Bobby K. relativ einfach zu liegen scheint, wurde die Hauptverhandlung heute unterbrochen. Denn statt einer Verurteilung wegen Subventionsbetruges komme alternativ auch Betrug oder Computerbetrug in Frage, so ein Hinweis des Staatsanwaltes. Für das Strafmaß machten die Alternativen zum Subventionsbetrug keinen großen Unterschied, so Lisa Jani.
Was eine Rolle spielen würde, ist tatsächlich, weil es da dann um Geldstrafe oder auch Freiheitsstrafe geht, ob es ein einfacher Fall ist oder jeweils ein besonders schwerer Fall.
Bobby K. hat die zu Unrecht erhaltenen Soforthilfen inzwischen wieder zurückgezahlt. Auch eine Fluchtgefahr sah das Gericht nun nicht mehr gegeben, sodass der Gebäudereiniger nun aus der 10-wöchigen Untersuchungshaft entlassen wurde. Nun will er sich wieder ganz seiner existierenden Firma widmen. Der Prozess geht Mitte Juli weiter.
Daniela Siebert war das. Die Vermieter haben Konzessionen gemacht, die Beschäftigten sowieso, das tun sie seit Jahren. Und nun werden doch weniger Filialen von Karstadt Kaufhof geschlossen, als zunächst angekündigt worden war. Die Zahl ist nicht riesig, aber in jeder der Filialen dürften die Mitarbeiter erst einmal aufatmen. Denise Frese dazu.
Aufatmen heute in 6 Warenhäusern von Galeria Karstadt Kaufhof. 750 Beschäftigte behalten ihren Arbeitsplatz, ihre Filiale wird nicht geschlossen. In Leverkusen, Chemnitz, Goslar, Nürnberg, Potsdam und in Dortmund, wo sich Betriebsratschef Gerhard Löbke und seine Kollegen heute besonders freuen.
Klatschen, Beifall. Man hat es gemerkt, dass also diese Anspannung über diese Wochen, und das macht ja was mit Menschen. Und ich glaube, das wird, glaube ich, die erste Nacht wieder, wo man wieder ruhig durchatmen kann und mal vernünftig schlafen kann.
In Dortmund gibt es viel Rückhalt für die Karstadt-Kaufhof-Beschäftigten. Es kommen nach Angaben des Betriebsrates seit der Ankündigung der Schließung viel mehr Kunden. Über 15.000 hätten außerdem für den Erhalt der Kaufhäuser unterschrieben. Und auch im Hintergrund wurden wichtige Gespräche mit der Geschäftsleitung der Warenhäuser und anderen Verantwortlichen geführt, sagt Thomas Westphal von der Dortmunder Wirtschaftsförderung.
Wir haben in der Stadt alle zusammen vom ersten Moment an gedacht, das war noch nicht das letzte Wort, und haben uns dann ja relativ schnell hier zum runden Tisch zusammengesetzt mit allen, die in der Stadt da dran drehen können, und haben auf allen Ebenen mit ganz vielen, die da in Entscheidung sind, geredet, deutlich gemacht, was dieser Standort kann. Und dann haben sie nochmal weiterverhandelt. Und dann hat man sich offensichtlich über eine Miethöhe für das Haupthaus einigen können. Und das ist jetzt die Perspektive.
Aber immer noch stehen 2 Dortmunder Filialen, darunter ein Sporthaus, auf der Schließungsliste. Und Kollegen aus über 50 weiteren Filialen, die geschlossen werden sollen, müssen um ihren Job bangen. In Hamburg, Berlin, Frankfurt oder an 3 Standorten in Essen. Orhan Ackmann von der Gewerkschaft Verdi will zusammen mit den Beschäftigten um jeden Arbeitsplatz kämpfen.
Das heißt, zum einen noch zu schauen, dass wir die ein oder andere Filiale noch retten können. Da unternehmen wir alles. Und für die Filialen, die dann tatsächlich im Herbst geschlossen werden sollen, müssen wir alle miteinander die Hebel in Gang setzen, dass die Menschen Übergänge bekommen, dass sie Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten bekommen und Arbeit reinkommen. Und da unternehmen wir alles, was möglich ist.
Allein in Nordrhein-Westfalen stehen noch 16 Häuser auf der Schließungsliste von Karstadt Kaufhof. Deshalb will auch Ministerpräsident Armin Laschet sich für den Erhalt der Kaufhäuser stark machen. Er sagte, Karstadt und Kaufhof gehörten zur DNA unserer Wirtschaftsgeschichte und prägten seit Jahrzehnten unsere Innenstädte. Wie viele Kaufhäuser noch gerettet werden können, steht nicht fest. Zum jetzigen Zeitpunkt sieht die Geschäftsleitung von Galeria Karstadt Kaufhof keine Fortführungsperspektive, heißt es in einer Mitteilung. Es kämen zu wenige Kunden und die Mieten seien überdurchschnittlich hoch. In einigen Filialen haben die Mitarbeiter heute wieder gegen die geplante Schließung protestiert. Zum Beispiel in Hamburg-Wandsbek gab es einen Schweigemarsch. Über 5.000 Beschäftigte müssen in den Galeria Karstadt Kaufhof Filialen noch um ihren Job bangen.
Denise Friese war das. Im Mai war die Zahl der Pkw-Neuzulassungen um die Hälfte eingebrochen. Nun liegen die Zahlen für den Juni vor, und wenn man in denen eine gute Nachricht finden will, dann lautet die, das Minus ist kleiner geworden. Die Lage ist aber weiterhin so, dass der Autolobbyverband VDA vom schlimmsten Autojahr seit Jahrzehnten spricht. Silke Hane dazu.
Verunsicherte Kunden, gerissene Lieferketten, Arbeiten auf engem Raum nicht zu verantworten. Für die Autoindustrie war das erste Halbjahr auf allen Ebenen eine ziemliche Katastrophe.
Die Automobilmärkte sind aufgrund der Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Pandemie, geschlossene Autohäuser, Zulassungsstellen sowie auch der zeitweisen Unterbrechung der Lieferketten und der damit verbundenen Produktionsstopps in den ersten 5 Monaten des laufenden Jahres in einem Ausmaß eingebrochen, für das wir keine Vergleiche haben.
Konstatiert daher VDA-Chefin Hildegard Müller. Der europäische Pkw-Markt schrumpfte in diesem Zeitraum um 43%, der amerikanische um 23% und der chinesische um 27%. Auch im Juni lag der Absatz von Neuwagen noch deutlich unter dem Niveau des letzten Jahres. Entsprechend die Prognose fürs Gesamtjahr. Weltweit, so die Schätzung, schrumpft der Pkw-Markt in diesem Jahr um 17%, der Nutzfahrzeugmarkt sogar fast um ein Viertel. Summa summarum fasst Müller es so zusammen.
Der Weg aus dieser großen Krise wird lang und steinig, und er wird wirtschaftliche und soziale Schleifspuren hinterlassen. in der gesamten Wertschöpfungskette.
Mit den sozialen Schleifspuren dürfte vor allem der Abbau von Arbeitsplätzen gemeint sein. Noch, so Müller, überdecke die Kurzarbeit vieles. Von den 814.000 Beschäftigten in der deutschen Autoindustrie sei derzeit jeder Zweite in Kurzarbeit. Die meisten davon allerdings nicht bei den großen Herstellern. Volkswagen etwa hat zum Juli die Kurzarbeit vorerst komplett wieder beendet. Auch bei den anderen Autobauern geht es in diese Richtung.
Leider können wir daraus aber nicht ableiten, dass dieser Trend auch bei allen Zulieferern vorherrscht. In etlichen mittelständischen Unternehmen ist die Auslastung weiterhin sehr schwach. Die Corona-Krise und die Transformation überlagern und verstärken sich hier.
Transformation, damit ist in diesem Fall der nötige Umbau zu mehr Elektromobilität gemeint. Denn der Autobranche sitzt die EU im Nacken. Ab dem kommenden Jahr drohen hohe Strafen, wenn die Autobauer bestimmte CO2-Grenzen überschreiten. Für 2030 wurden die Werte noch einmal verschärft, was die Autolobby nach wie vor heftig kritisiert.
Europa verschlechtert mit einer Abkehr von einer modernen und zukunftsorientierten Wachstum- und Industriepolitik seine internationale Wettbewerbsfähigkeit und gefährdet nicht nur in der Automobilindustrie die Sicherheit von Arbeitsplätzen.
Dass viele Hersteller erst spät in die sogenannte Transformation eingestiegen sind und so selbst zur Gefährdung von Arbeitsplätzen beitrugen, lässt Müller indes unerwähnt. Dabei sehe man die Strukturprobleme der deutschen Autoindustrie schon seit 2 Jahren deutlich, sagt Oliver Falk vom IFO-Institut.
Probleme in den wichtigsten internationalen Absatzmärkten, insbesondere Großbritannien, USA, China. Die Notwendigkeit, aufgrund der EU-Regulierung, aber auch der Regulierung beispielsweise in China, die Elektromobilität voranzutreiben. Und natürlich die Digitalisierung und damit verbunden vernetztes und autonomes Fahren.
Probleme, die sich nun verschärfen. Bislang habe die Branche aber darauf noch nicht mit einem Abbau der Beschäftigung reagiert, sondern einer Reduzierung von Arbeitsstunden.
Die Reduzierung der Beschäftigung wird auch in nächster Zeit zu einem Großteil durch das altersbedingte Ausscheiden von Mitarbeiterinnen erfolgen.
Dass das so bleibt, kann VDA-Chefin Hildegard Müller indes heute nicht versprechen. Wenn sich die aktuell steigende Auftragslage nicht langfristig stabilisiert, so ihre Prognose, seien Transformationsmittel, womit in diesem Fall Kündigungen gemeint sein dürften, als letztes Mittel nicht ausgeschlossen.
Zirka Hane, problematische Lage bei den Autobauern und damit in den Börsensaal zu Ulrich Barz. Herr Barz, wie standen denn, um das Bild dann zu vervollständigen, die Autowerte heute da?
Ja, sämtlich auf der Verliererseite, BMW, VW, Daimler, 1,3 bzw. 1,4% im Minus, Conti noch etwas stärker, der große Zulieferer, auch im DAX 1,8%. Sieht aber etwas düsterer aus, als es ist, denn diese Woche haben sich VW und Conti unter dem Strich nicht viel verändert, nach freilich recht beherzten Sprüngen hin und her. Daimler und BMW stehen sogar besser da als am Anfang der Woche. An der Börse wenigstens.
Und der Tag als Ganzes, Frankfurt heute ohne die Wall Street und daher etwas verloren unterwegs.
Ja, das war eine richtig blutleere Vorstellung. Heute die große Weltbörse in New York, die fehlt einfach. An der Wall Street heute ein vorgezogener Feiertag. Morgen feiern die Amerikaner den Unabhängigkeitstag. Also keine Unterstützung, keine frischen Nachrichten, keine frischen guten Nachrichten von dort jedenfalls. Der DAX jetzt kurz vor dem Wochenende bei 12.503 Punkten. Ein Minus von 0,8%, aber anders sieht es aus, wenn man auf die ganze Woche guckt. Da kommt ungefähr ein Plus von 3,5 bis 3,8% heraus. Gestern hatte der überraschende US-Arbeitsmarkt, der starke Arbeitsmarkt in Dow Jones an der Wall Street und den DAX in Frankfurt nochmal einen Schub gegeben.
Die Autoaktien haben wir erwähnt. Der Kohleausstieg wurde heute besiegelt, auch wenn er selbst noch in weiter Ferne liegt. Gab es Reaktionen bei den Aktien der Energiekonzerne, bei den sogenannten Versorgern?
Ja, so ein bisschen. E.ON als eine der wenigen Aktien im DAX im Plus, wenn auch jetzt zum Schluss nur noch ganz leicht. RWE heute im Minus, so um die 1%. Ein britischer Analyst sieht allerdings den Kohleausstiegsbeschluss leicht positiv für die deutschen Versorger.
Ein Nachrichtenlieferant die ganze Woche über war Wirecard. Bilanzskandal, Wirtschaftskrimi, der Chef wieder frei, auf Kaution, der zweite Mann untergetaucht. Stoff für Drehbücher und auch für Spekulanten. Wo ist denn die Aktie jetzt gelandet nach all den Auf und Abs?
Ja, bei 3,24 Euro in dieser Sekunde, ein Plus immer noch von 4,5%. Kaum zu erklären angesichts der Nachrichten, aber natürlich ins Verhältnis gesetzt. Vor diesen Nachrichten war die Aktie bei über 100 Euro. Also auch mit diesem Plus heute sehen die Anleger nach wie vor fast einen Totalverlust vor sich.
Kurzer Blick noch auf Nebenwerte, den Corona-Gewinner Delivery Hero.
Ja, viele Leute bestellen Essen nach Hause, haben das gemacht und tun es auch weiterhin. Plus 5% für den Helden am Aktienmarkt, sage ich einfach mal heute, Delivery Hero.
Und Euro Anleihen und Goldpreis.
Ja, der Euro ist bei einem US-Dollar 12,41 etwas billiger. Am Rentenmarkt starke Gewinne, die Umlaufrendite gesunken auf 0,46%, minus 0,46%. Und die Feinunze Gold teurer bei 1.577 Dollar.
Ulrich Bartz war das mit dem Börsenbericht. Und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich Kultur heute. Hier verabschiedet sich Birgit Becker.